Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer,
dem Podcast für mehr Diversity im Startup-Ökosystem
von Marlies Jahnke
und Heidrun Westen. Mit dem Ziel, Startup-Gründerinnen sichtbarer zu machen und ihren Zugang zu InvestorInnen zu verbessern, hat das Hamburg Investors Network der Hamburgischen Investitions- und Förderbank 2021 im Auftrag der Stadt mit dem Female Startup Aperitivo einen mittlerweile bundesweiten Pitch-Contest für Female Founders ins Leben gerufen. Für die nächsten Halbfinale können Gründerinnen sich in 10 deutschen Städten bewerben. Alle Infos und Termine findet ihr auf den Seiten des Hamburg Investors Network, bei Eventbrite, LinkedIn und auf der Website. Das große Deutschlandfinale mit den 10 besten Female Teams findet am 6.6. wie immer im Knust Hamburg statt. Wir freuen uns heute mal wieder eine echte Professorin zu Gast zu haben, die außerdem noch ein medizinisch wegweisendes Tech-Startup gegründet hat. Und das mit ganz viel portugiesischem Charme, großer Selbstverständlichkeit und nicht ganz nebensächlich 2 Kindern. Fun Fact, ihr Nachname heißt auf Deutsch Uhr. Herzlich willkommen, Angela Relogio von Timeteller.
Vielen Dank.
Liebe Angela, toll, dass du hier bist. Eine Professorin für Systemmedizin und Biostatistik hatten wir noch nie. Ich bin sehr beeindruckt und möchte als allererstes wissen, was ist eure Mission bei Timeteller?
Gern. Wir möchten bei Timeteller Chemotherapie optimieren. Das heißt, wir messen die interne Uhr von Menschen und darauf beziehen, nehmen wir Informationen, um zu sagen, wann ist die bessere Tageszeit, ein Medikament zu nehmen, Nebenwirkungen zu reduzieren und Wirksamkeit zu erhöhen.
Perfekt, sehr spannend.
Klasse. Wir gehen mal ein bisschen weiter zurück. Du kommst aus dem Alentejo, hast in Lissabon studiert und bist dann nach Heidelberg gegangen. Erzähl doch mal kurz ein bisschen über deine früheren Jahre.
Also soll ich Werbung für Portugal machen?
Unbedingt.
Dann kann ich nur sagen, das ist super schön. Alentejo ist eine von den schönsten Regionen. Also jetzt immer ernst. Ja, ich bin nach Lissabon gegangen zum Studieren. Da habe ich Physikingenieur studiert. Vor 5 Jahren. Und dann von da nach Heidelberg.
Und in Heidelberg warst du am EMBL, European Molecular Biology Laboratory. Und das ist ein Platz für Nerds, hast du uns erzählt. Warum? Und was ist das überhaupt für eine Organisation?
Also die EMBL ist eine europäische Labor, wo mehrere Länder von der Europäischen Union da Finanzierung abgeben. Und damit haben unterschiedliche Wissenschaftler von den unterschiedlichen europäischen Ländern die Möglichkeit, dahin zu gehen und deren Forschung zu betreiben. Und die besondere Sache daran ist, dass du bist wirklich in einem Platz, wo Spitzenforschung gemacht wird, wo es eine ganz große Rotation von Menschen, du kennst Menschen von der ganzen Welt, nicht nur eigentlich von Europa. Und du kannst wirklich sehr quer, out of the box Ideen entwickeln und du hast da die Unterstützung, um das zu machen.
Cool. Nochmal kurz nachdenken. Du hast Physik studiert und dann warst du am Molecular Biology Laboratory. Wie hängt das zusammen?
Ja, das passt sogar ziemlich gut. Also Physik ist am Ende die Basis von alles in unserem Leben. Also wenn du dich vorstellst, so wie eine Sprache, dann ist es Physik die Sprache, die alles schreibt. Und bei Physik schon während des Studiums, also es war nicht nur Physik, sondern ein Ingenieurstudium, aber du kannst das sehr gut verbinden mit unterschiedlichen Feldern von der Medizin, wie zum Beispiel Strahlungstherapie, wenn du das als Beispiel nehmen kannst. Und deswegen passt das sehr gut zu medizinischer Forschung. Was du aber nicht hast in die Physik, ist die Laborteil im Feld von Biologie. Und das hatte gefällt. Und ich wollte in die Forschungsrichtung zu gehen. Und das konnte ich am EMBL machen, wo sie sehr, sehr offen sind für Menschen oder für Wissenschaftler mit unterschiedlicher Hintergrund.
Oh, cool.
Wo die Disziplinen sozusagen zusammenkommen. Naja, super,
richtig,
super,
ja.
Also Spitzenforschung, Respekt. Für dich ging es dann weiter nach Berlin an die Charité und an die Humboldt-Uni, ans Institut für Theoretische Biologie. Was hast du dort gemacht?
Ich wollte, als ich fertig mit Embl war, ich wollte in ein Umfeld, wo du mehr Kontakt mit Medizin hast. Weil am Embl hast du in der Tat das nicht. Embl ist ein Platz für die sogenannte Grundlagenforschung, nicht für angewandte Forschung. Und das hast du an die Charité in Berlin. Und deswegen bin ich dahin gegangen. Zu die Frage, was habe ich denn da gemacht? Ich habe dann angefangen, in der Tat in Berlin an die Charité an zirkadianer Rhythmus zu arbeiten.
Den musst du uns kurz erklären. Was ist das?
Also, du bist heute aufgewacht. Vielleicht mit deinem Wecker. Aber am Wochenende vielleicht nicht. Vielleicht bist du einfach so aufgewacht. Und irgendwann bist du ins Bett gegangen. Und auch ohne Wecker, dann werden wir jeden Tag, jeder von uns, aufwachen und ins Bett gehen. Und ein von der Grund, warum unser Körper weiß, dass es Zeit aufzuwachen, ins Bett gehen, ist, weil wir eine interne Uhr haben. Und weil diese interne Uhr einen Rhythmus von 24 Stunden, also das heißt ungefähr ein Tag, heißt der circa ungefähr dien von Latein ein Tag, also unsere zirkadiane Uhr.
Oh, toller Kehrt, ja, danke. Ja, ich habe natürlich mich ein bisschen vorbereitet und ich weiß, ich glaube 2017 gab es dafür einen Nobelpreis an drei US-Amerikaner.
Allerdings.
Und du hast dort angefangen, glaube ich, dich intensiver mit dem Thema Krebs zu beschäftigen?
Das hatte ich schon am Embl gemacht. Das hat mich schon damals interessiert. Das habe ich schon während des Studiums gemacht eigentlich, bei meiner Diplomarbeit.
Okay, aber es ging das Start-up-Thema los an der Charité, oder?
Das ging los da. Nicht direkt am Anfang, nach ein paar Jahren.
Angela, du kommst also aus der Spitzenforschung und bist dann den Step zum Start-up gegangen über ein Accelerator-Programm. Richtig?
Das ist korrekt, ja.
Wie bist du daran gekommen oder wie muss man sich das vorstellen? Du bist ja mit dem Kopf tief in der Forschung drin und gehst so einen Step rüber zum Start-up.
Okay, also als wir die Charité gestartet haben oder sich an die Charité meine Forschungsgruppe gestartet haben, da haben wir in die Teil von der Grundlageforschung eine Menge gelernt, eine Menge Neues gelernt über zirkadianer Rhythmus und Krebs. Und das war sehr wichtig. Ohne diese Kenntnis und ohne das zu lernen, wäre unmöglich, etwas anderes danach zu entwickeln. Das haben wir als erstes gemacht. Und zwar 4-5 Jahre. Und dann gab es an die Charité zum Glück ein Programm, die heißt die Accelerator-Programm. Und dieses Programm erlaubt, dass du solide, entwickelte Ideen aus der Forschung, aus der Grundlageforschung entwickelst in etwas, die ein Produkt sein kann. Ja, Produkt könnte sein eine neue Diagnose, eine Behandlung, was auch immer, eine Art von Produkt. Also praktisch von der Grundlageforschung in die angewandte Forschung. Und dieses Programm heißt die Digital Health Accelerator-Programm von der Charité.
Ja, Wahnsinn, was heutzutage an so Hochschulen schon alles stattfindet. Du hast uns erzählt, dass du 2019 schon Patente angemeldet hast. Wann hast du dann Timeteller mit wem gegründet und warum hast du dich für ein Startup entschieden?
Also das war später, also 2019, ja, du hast recht, da habe ich die Patente angemeldet, aber das war noch praktisch Teil von der Forschung und das war zufällig. Wir haben gesehen, dass wir haben da was ziemlich Gutes, eine Methode, die komplett nicht invasive ist, die dich erlaubt, von Speichel zirkadianer Rhythmus zu messen. Und dann die Wahrheit ist, dass einfach ins Gespräch mit Kollegen, es wurde uns gesagt, oder es wurde mir gesagt, sag mal Angela, warum patentierst du das nicht? Ja. Das ist eine gute Idee, du könntest sogar ein Produkt darauf machen. Und das war alles bevor diese Digital Health Accelerator Programm. Mhm.
Ja.
Und deswegen habe ich die Patent am Ende wirklich daran gedacht, angemeldet. Und dann später, 2 Jahre später, bin ich an die Digital Health Accelerator Programm. Und die Startup kam dann noch später, weil wenn du in diesem Programm bist, du kannst nicht sofort ein Startup gründen.
Okay.
Das ist nicht erlaubt. Also die Ziel ist, die Programm bereitet dich vor, sodass du am Ende eventuell, wenn du das so möchtest, dein Startup gründest. Mhm. Die Programm dauert bis zu 2 Jahre und das haben wir gemacht. Also wir haben eine Menge dabei gelernt, wir hatten Mentoren in die Programm, eine Reihe von Experten, die Sache wissen, die wir als Forscher nicht wussten, von Business Plans zu Regulatory. Und die Startup kann dann später, 2023, in Hamburg zur Welt.
Aha. Und du hast uns erzählt, dass du während dieses Accelerator-Programms auch noch eine weitere Frau kennengelernt hast, weil du gerade Businessplan erwähnt hast, die auch eine wichtige Rolle gespielt hat?
Ja, also das Accelerator-Programm einfach so zu nennen, ist etwas eine einfache Version von der Realität. Also in Wahrheit hatte ich drei Programme. Ja, also die erste Programm war relativ kurz, etwas ein Jahr, die zweite 6 Monate und dann die dritte wieder ein Jahr. Und da sind unterschiedliche Phasen fast von das gleiche Programm. Und du musst dann dich immer wieder bewerben. Bei die allererste hatten wir mehrere Mentoren und ein von diesen Mentoren oder Experten war diese eine Frau, Annamette Jensen, und sie hatte viele Erfahrungen in die Startup-Welt und auch viele Erfahrungen, wie ein Produkt entwickelt werden kann. Und mit dir zusammen und mit sie zusammen haben wir uns dann beworben für die nächste Teil von diesem Accelerator-Programm.
Okay. Und ist sie dann auch, hat sie dann auch später mitgegründet oder ist sie, hat sie supported Nein. für eine Zeit und ist dann wieder rausgegangen?
Sie, genau, also sie war Teil von dem Programm. Sie wurde auch von diesem Programm zum Teil bezahlt, dass sie mit uns arbeitet. Und dann am Ende ist sie wieder rausgegangen. Okay. Das war nicht die Ziel, dass sie mitmacht.
Sowas. Und hast du dann alleine gegründet eigentlich 2023? Oder?
Nein, also wir sind eine Ausgründung aus der Charité Berlin. Das heißt, die Charité ist Mitgründerin. Und dazu noch ein Kollege von mir, Benjamin Dose, und der ist Experte, habe ich auch in diesem Programm kennengelernt, Experte für Regulatory, also Zulassungsverfahren und so weiter von medizinischen Produkten. Okay. Mit Team habe ich dann auch zusammengegründet.
Cool. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden, wie das alles zusammenhängt.
Mhm. Aber wie toll, ne? Also dass das Team auch dadurch entstanden ist und du im Accelerator die entscheidenden Leute, die Puzzleteile zusammensetzen könntest. Jetzt springen wir ein weiter. Du bist nämlich inzwischen in Hamburg, weil du Professorin bist an der MSH, der privaten Medical School, die es hier seit 2010, glaube ich, gibt. Also Lehre, Forschung und Gründung. Wenn ich das alles zusammen richtig zähle, wie verträgt sich das? Wie schaffst du das alles auf einmal?
Du konntest das so denken, dass es unterschiedliche Teile von das Gesamte alles, so wie ein Haus hat Fenster und Tür und Dach und braucht das alles. Ja?
Also nee, das ist schon komplizierter bei dir.
Insofern finde ich das jetzt nicht so. Also ein typischer Slogan von die Charité ist, ich lehre, ich forsche, ich heile. Ja, also so dass sie möchten sagen, dass die Menschen haben unterschiedliche Facetten und kann dem auch alle machen.
Ja, aber ich glaube, das Charité-Logik, die verstehe ich. Aber jetzt kommt ja noch so das Gründerinnenleben dazu. Und da muss ich sagen, das sind ja schon Welten, die aufeinander kommen, oder?
Das ist was ganz anderes. Aber du musst bedenken, dass in unserer besonderen Fall oder in dem Fall von Timeteller, meine Forschung ist Timeteller und Timeteller ist meine Forschung. Also die lassen sich nicht trennen. Also die klinische Studium, die wir für Timeteller machen, sind die klinische Studium, die wir würden für die Forschung machen. Nur mit Timeteller haben wir die Möglichkeit, in der Tat ein Produkt zu machen, wo wir mehrere Menschen eventuell helfen können und nicht nur die bei der klinischen Studium mitmachen.
Das ist wahnsinnig toll, dass wir mal so eine ungewöhnliche Kombination haben. Also ich merke schon, ich muss mich viel mehr konzentrieren als sonst. Da interessiert viele sicher auch die Finanzierung. Das ist nämlich ein bisschen anders. Als Forscherin bist du ja das Thema Geld einsammeln schon gewöhnt. Vielleicht erzählst du uns da nochmal ein bisschen Hintergrund, weil ich denke, die meisten Leute wissen gar nicht, wie das in der medizinischen Forschung so läuft finanziell.
Ja, also die Forschungswelt ist keine einfache Welt, definitiv keine sichere, stabile Laufbahn und es läuft auch nicht gerade. Und falls es jetzt Forscherin oder Wissenschaftlerin uns irren, wahrscheinlich drehen sie sich schon im Stuhl, weil sie denken, oh, wer macht heutzutage noch so eine Laufbahn, weil das ist so brutal schwer, unsicher und so weiter. Ja, in der Tat. Ich musste schon sehr früh für Doktorarbeit, für Postdoc, als ich meine Gruppe gestartet habe, immer wieder Forschung beantragen. Und ohne Forschungsgeld beantragen. Und ohne die Forschungsgelder hätte nichts geklappt. Auch die Wissenschaftlerin, die bei mir und Wissenschaftler, die bei mir in die Gruppe arbeiten, die wurden alle durch Forschungsgeld bezahlt, die ich beantragt habe.
Klar. Dann hast du eigentlich schon, also ich finde, das ist ähnlich wie das Gründen, ja, dass du dir von anderen Leuten Geld besorgen musst, um dann deine Technik, deine Ausstattung, dein Personal oder deine Mitarbeiterinnen zu bezahlen.
Ja, genau, das ist das Gleiche. Die Frustration-Niveau ist auch sehr ähnlich. Also du musst sehr oft versuchen, bis du endlich das schaffst. Und das ist nichts anderes in die Startup-Welt.
Wo beantragt man als Forscherin die Gelder? Musstest du Drittmittel akquirieren oder geht das über die Kliniken oder wie geht das?
Also du hast unterschiedliche Wege. Also es gibt immer eine kleine Budget, die Unis haben, die sie dich anbieten kann. Dann gibt es Budget, die Unis haben, wo du dich bewerben musst. Und dann gibt es externe Geld innerhalb Deutschlands. So ein typischer Geldgeber ist die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Andere Geldgeber innerhalb meiner Feld ist die BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die haben zum Beispiel unsere Forschungsgruppe sehr großzügig finanziert, als wir gestartet haben. Sonst, es gibt mehrere Stiftungen, die auch Projekten finanzieren kann im Bereich von Krebs. Und es gibt natürlich europäische Drittmittel.
Okay, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie viel Zettel man dafür ausfüllen muss.
Eine Menge.
Um das in Anspruch zu nehmen.
Aber das Schöne finde ich, also es klingt ja schon echt hart, du strahlst dabei und lachst dabei. Also es scheint auch eine sehr schöne Seite zu haben, da du ganz offensichtlich ja auch erfolgreich Geld eingenommen hast. Aber du hast uns auch im Vorgespräch erzählt, dass du durchaus auch Privatgeld in dein Startup investiert hast. Magst du darüber reden und uns sogar sagen, wie viel?
Also vielleicht nicht so ganz in die Detail, aber ja, ich kann darüber reden. Also es ging mehr vor allem bei den Patenten. Also irgendwann musste ich entscheiden, ob ich die Patente weitermache aus eigenem Geld oder aufgebe. Und ich habe mich entschieden, das weiterzumachen. Und deswegen waren die Patenten am Ende doch bei mir und nicht bei der Uni. Das habe ich selber bezahlt und wer sich mit Patent kennt, weiß, dass das ziemlich teuer sein kann.
Ja, aber da steht jetzt auch dein Name wirklich drunter. Ne?
Ja,
so total war das. Wichtig für die weitere Finanzierung.
Ja.
Mega. Also wir lesen es natürlich auch irgendwie in den Medien, dass diese Zeitverträge und dass das alles super, super schwierig ist. Aber erklär nochmal ein bisschen, wie geht das mit der staatlichen Förderung?
Meinst du jetzt in die Forschungs- oder in die Startup?
In die Startup.
In die Startup gibt es unterschiedliche Art von Förderung. Die erste, die wir bekommen haben, also wie gesagt, dieses Accelerator-Programm war bis in die Startup-Gründung. Danach ging es nicht mehr. Es war aber eine sehr, sehr gute Finanzierung. Also wir reden hier über 1 Million Euro, sodass wir das alles entwickeln können und vorbereiten konnten für die Startup. Für die Startup selbst, wir haben erstmal in Hamburg Finanzierung bekommen, die ein gutes Finanzierung ist, weil das ist non-diluting. Also das heißt, für die sich mit Startups nicht kennen, du nimmst die Finanzierung, du musst aber keinen Teil von deinem Startup geben.
Ihr habt Inner Ramp-Up bekommen, oder?
Wir haben die Inner Ramp-Up. Das war sehr gut, ja.
Von der IFB.
Von der IFB, genau. So, danach gibt es mehrere Möglichkeiten zur Finanzierung. Wir bewerben uns auch gerade auf unterschiedliche Finanzierungen. Zwar beides in Deutschland, also sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene. Zum Beispiel in Europa gibt es European Innovation Council, wo du mehrere Millionen bekommen kannst. Aber das ist dann immer Teilfinanzierung. Das heißt, die finanzieren X Prozent und du musst als Startup die andere Teil reinbringen. Das ist schwer. Das ist nicht so leicht gerade am Anfang.
Und dann hast du, wo wir gerade bei der IFB waren, du hast 2023 gegründet und hast dann gleich beim Female Startup-Aperitivo 2023 abgeräumt und bist Deutschland-Siegerin geworden mit Timeteller, richtig?
So ist es.
So ist es. Und du hast.
Das war ein Abenteuer, ja.
Ja. Und du hast außerdem auch im ersten Jahr noch weitere Preise gewonnen. Welche und wie hast du das geschafft?
Also die Preis zu gewinnen, das musst du die Jury-Members fragen, wie ich das geschafft habe.
den Preis zu beantragen. Du hattest einfach den besten Case, kann ich jetzt mal so sagen?
Ach nein, das würde ich nicht sagen. Also sicherlich waren...
Das habe ich jetzt als Jurymember gesagt. Du kannst nicht erst sagen, dass die Jurymembers fragen, dann sage ich es.
Stimmt, diese Details hatte ich vergessen. Jetzt hast du mich. Vielen Dank. Aber ich finde, es gab da viele Projekte, die auch sehr gut waren.
Ja,
bestimmt
auf jeden Fall.
In alle diese Wettbewerben.
Total.
Und ich fand das sehr gut. Also vielleicht als kleine Anekdoten, zum Beispiel bei die Finale von die Female Aperitivo. Ich habe meine Tochter da mitgenommen und sie, ich wusste von Anfang an, dass sie keine Zeit hatte, meine Talk zu hören, meine Präsentation, weißt du? Aber ich wollte, dass sie da hingeht, dass sie die andere hört und dass sie sieht, wie toll das ist und was alle diese Frauen auf die Beine stellen. Dann ist sie gegangen, bevor ich auf dem Stage war. Das ist ja okay. Ja, genau. Also wir hatten die Female Aperitivo, dann hatten wir die Gründungspreis von Deutschland, von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Umweltschutz. Das war auch ziemlich gut, weil die hat auch ein super gutes Netzwerk, sehr gutes Coaching und eine nicht irrelevante Preisgeld, die uns auch geholfen hat. Wir hatten auch die HIP Award hier in Hamburg. Das ist auch super, auch eine Menge Unterstützung. Und jetzt überlege ich, ob ich etwas... Ah ja, und wir hatten die V-Launch Award in Berlin, die wieder was ganz anderes ist. Auch ein sehr interessantes Award für Startups, die auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk hat, ja.
Und was ich meine ist, also klar, wie du die Preise gewinnst, das kannst du nicht selber entscheiden, aber die Frage ist ja, wir wollen immer gerne Nutzwert für andere Gründerinnen bieten. Wie kommt man dahin, überhaupt bei diesen Preisen berücksichtigt zu werden und da auf der Bühne zu stehen oder sozusagen mitzukämpfen?
Ja, also wir sind nicht ein Lifestyle oder ein typischer Consumer-Produkt. Deswegen, wir hatten uns bewusst entschieden, dass wir in dieses erste Jahr ein bisschen Zeit investieren müssen, indem wir unser Netzwerk verbreiten und dass wir Leute kennen, dass die Leute uns kennen. Es ist nicht, dass wir vorhaben, das jetzt ständig zu machen. Und deswegen, wir haben versucht, ein bisschen selektiv auch so Preisen zu gehen, die aus der Richtung in die Wissenschaft sind. Und das haben wir gemacht. Und das war gut und das war wichtig, dass wir es gemacht haben. Wie du das herausfindest, also für viele von diesen Preisen, das war von einem Preis, haben wir von den anderen herausgefunden. Und wir wurden kontaktiert und es wurde uns gesagt, das existiert. Natürlich, du kannst, Hamburg hat ein ziemlich gutes Netzwerk für Startups und das ist sehr informative, die Websites. Du kannst das alles anschauen. Und da
Startup
steht,
City Hamburg, meinst du?
Ja, zum Beispiel. Oder die Life Science Cluster, die ist auch sehr gut. Eine gute Idee ist, dass man sich anschaut, finde ich, bei Startups, jetzt nicht unbedingt in die gleiche Gebiet, aber die sehr recent sind und man schaut sich deren News und man sieht, okay, welche Awards hatten die? Und damit hast du ein Gefühl, was gibt es für Wettbewerb, wo kann man sich bewerben? Ja, also das fand ich auch ziemlich gut und sowas Ähnliches hatten wir gemacht.
Okay, danke.
Ja, spannend und wie du schon sagst, es ist eine Phase, da macht ihr jetzt den Deep Dive, holt alle Preise, räumt alles ab
ja, so ist
und dann geht's weiter.
Aber
noch mal ein bisschen zurück zu eurer Finanzierung. Habt ihr noch weitere Investorinnen oder habt ihr Business Angel oder habt ihr vor zu raisen? Erzählt uns das.
Also wir sind ins Gespräch, würde ich so sagen, ohne jetzt in zu viel Details zu gehen. Also bei uns ist es so, dass die Idee ist, dass wir ein B2B-Produkt haben. B2B bedeutet Business to Business. Das heißt, wir machen eine Art von Dienstleistung. Das möchten wir machen für die Pharmafirmen. Mit der Idee, dass es kommt ein optimiertes Medikament auf den Markt, die angepasst werden kann zu dem zirkadianen Rhythmus von einem gewissen Patienten. So, das bedeutet auch, dass unsere Haupttarget sind die Pharmafirmen. Und mit dem sind wir ins Gespräch. Das wäre natürlich in unserem Fall
als strategischer
Investor. Ja, und auch als Kooperationspartner. Mit Business Angels sind wir auch in Invest, ins Gespräch. Und das ist auch entstanden, weil wegen ein von diesen Awards sind wir in einem Netzwerk, die heißt Encourage Ventures. Das würde ich auch empfehlen. Ja. Das gibt es hier auch in Hamburg. Ja. Die schaut ziemlich gut. Und da haben wir auch gepitcht und mehrere Business Angels kennengelernt, die nicht nur bereit sind zu investieren, aber auch total gut sind zu diskutieren und zu brainstorming. Und das finde ich auch wichtig.
Und wo kommst du da darauf an, dass das Know-how, das die mitbringen, aus deinem Fachbereich kommt?
Die haben in der Tat, die Business Angels, mit wem ich spreche, die haben kein Know-how in meinem Fahrbereich. Die haben Know-how aber in Firmen, in Start-up, in Business. Mhm. Und das finde ich ganz gut, weil das ist ein bisschen komplementär.
Mhm. Ja, das freut mich, dass dir das gefallen hat mit Encourage Ventures. Sehr schön.
Wir haben auch ein Mentoring-Programm.
Auch ich weiß. Wichtig, ja, also genau.
Da sind die auch drin.
Ja. Ich weiß. Ja. Ich bin Mitglied bei Encourage Ventures und deswegen kenne ich die ganz gut. Und auf jeden Fall immer ein super, super Ort um für alle Themen eigentlich rund um Startup. Wir haben so ein bisschen jetzt schon mal hier und da über euer Produkt gesprochen. Erzähl doch noch mal konkret, was ihr da habt. So weit ich es verstanden habe, habt ihr zwei verschiedene Ansatzpunkte für ein Produkt.
Sogar mehrere wahrscheinlich.
Also strukturell meine ich. Also.
Ja, okay, also vielleicht erstmal, was machen wir? Wir haben einen Speicheltest entwickelt. Was heißt das? Das heißt, wir brauchen Speichel von Menschen. Was müssen Menschen davon machen? Spucken. Und zwar mehrmals am Tag. Das ist, was wir brauchen. Was machen wir damit? Wir messen ein Molekül, die heißt RNA. Kann ich gleich erklären, was das ist. Das messen wir im Labor. Mit dieser Information sagen wir, was ist deine biologische, interne 24-Stunden-Uhr. Das ist Punkt 1. Das ist die einfachste Sache, die wir machen können. Und das können wir schon sehr gut machen. Haben wir auch schon sehr oft gemacht. Und das haben wir gemacht bei Männern, bei Frauen, bei Kindern von 2 Jahre alt bis zu Menschen von über 80 Jahre alt. Gesunde Menschen, kranke Menschen. Mhm. So, dann kommt die komplexere Teil davon. Das ist, was machen wir jetzt mit dieser Information? Du könntest so sagen, das ist jetzt wie ein Bluttest. Du machst einen Bluttest, du bekommst einen Wert. Was du jetzt damit machst, ist eine andere Geschichte. Das Gleiche bei uns. Wir messen deinen Rhythmus. Was du jetzt damit machst, ist mal was anderes. Wir selber haben eine gewisse Idee, was man damit machen konnte. Die eine ist dir zu sagen, wie kannst du deinen Rhythmus verbessern, dass du gesünder, fitter, dich besser fühlst. Die andere ist zu sagen, wie kannst du eine gewisse Medizin, die sonst brutal toxisch ist, so verändert in die Tageszeit, dass du das doch nehmen kannst und vielleicht deswegen sogar geheilt werdest oder dich mindestens besser
fühlst. Ja, toll. Also im Prinzip, wenn ich es jetzt mal übersetze, so in meine Sprache, ist es ein Lifestyle in Anführungsstrichen Produkt und ein übertragenerweise, also und auf der anderen Seite ein medizinisches Thema. Wenn ich jetzt mal beim Lifestyle-Produkt bleibe, könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn ich in Anwendungen denke, viele Freunde, die ich habe, haben Schlafschwierigkeiten. Ja, also die wachen dann nachts um 3 auf oder was auch immer. Könnte man sowas auch mit eurem Produkt, sag ich mal, versuchen zu optimieren? Einfach darüber, dass man seinen Rhythmus besser kennt. Das ist das eine. Das andere ist, ich könnte mir vorstellen, dass das für Sportler ein relativ gutes Tool auch. Das kannst du auf die beiden Sachen nochmal eingehen?
Ja, kann ich. Also, ich finde Lifestyle nicht so ein guter Begriff, deswegen würde ich sagen, die eine ist eine Gesundheitsoptimierungsprodukt und die versuchen wir auch medizinisch zu zertifizieren. Ja?
Ja.
Und damit sind wir auch in Arbeit schon mit Krankenkasse. Mhm. Also ich finde das wirklich sehr wichtig. Mhm. Jetzt nichts gegen Lifestyle. Jetzt zu den Punkten, die du gesagt hast. Jetzt mal zu den Sportlern. Zu den Sportlern haben wir in der Tat schon gezeigt, wir messen Sportler oder wir haben Sportler gemessen, deren Rhythmus. Wir haben dem gesagt, wann ist deren beste Zeit für Sport. Die haben parallel dazu und ohne das zu wissen, die haben Sport gemacht in unterschiedlicher Tageszeit. Und unsere Vorhersagen waren einfach super. Also waren total gut, also mit 99% korrekt. Und deswegen haben wir eigentlich nicht ein Patent, sondern zwei. Also eins von dem ist sehr sportspezifisch. Also wie kann das machen?
Also nicht Lifestyle, sondern Sport.
Vielleicht. Aber okay. Ich finde, dass es trotzdem hat zu tun mit deiner Gesundheit. Warum?
Ja, klar.
Es gibt ein Projekt, das wir machen, die hat mit Parkinson zu tun. Mhm. Und jetzt denkst du, was hat das mit Sport zu tun? Eine Menge.
Mhm.
Weil Sport oder physische Aktivität ist ein von den Sachen, die Krankheit, Verlauf verlangsamt. Und das ist sehr wichtig. Und daran arbeiten wir auch mit einer Klinik eigentlich in Portugal darüber. So, jetzt ging's, du hast gefragt über Frauen mit Schlafstörungen und so weiter.
Ja, auch Männer, also gar nicht nur Frauen.
Auch Männer.
Männer haben aber, das auch, durchaus.
Ja, aber in der Tat, wir haben ein Studium nur für Frauen. Und das wollte ich unbedingt machen, weil, also die Forschung machen, die wissen, also die Frauen sind komplett vergessen, sehr oft.
Und wir haben erforscht, ja.
Ja, nicht so vollständige Forschung. Ich wollte etwas machen, die extra für Frauen ist.
Applaus.
und da beschäftigen wir uns mit dem Alterungsprozess für Frauen. Mhm. Also gerade auch in die Gruppe in die Menopause und so weiter. Und da kommen Schlafstörungen und so weiter und so weiter. Wie helfen wir da denn? Wenn wir deinen Rhythmus messen, wir können sehen, ob es mit deinem Rhythmus etwas sich verändert, die verbunden sein konnte mit gewissen Symptomen, die du hast. Wie zum Beispiel, du kannst nicht gut schlafen. Und wir können dir auch sagen, was kannst du dagegen machen. Also es ist nicht, dass wir jetzt haben die Lösung für alle möglichen Probleme in deinem Leben, das natürlich nicht. Es ist mehr wie eine komplementäre Art von Hilfe für andere Behandlung.
Okay. Jetzt haben wir die ganz verschiedenen Bereiche schon uns angeguckt. Das ist ja auf der einen Seite B2C, also Business to Consumer, und einmal B2B, zum Beispiel für die Pharmaindustrie. Wie entwickelt ihr daraus dann Produkte?
Also die Time-Teller-Kit, die eigentlich ein In-vitro-Art oder ein In-vitro-Diagnostik ist, und das ist, was wir jetzt zertifizieren, die gibt es schon. Und diese Kit haben wir in mehreren Krankenhäusern und das benutzen auch unterschiedliche Leute im Rahmen von all diesen klinischen Studien. Was wir momentan nicht machen, ist das einfach so zu verkaufen. Und insofern, die Consumer-Produkt steht noch nicht auf dem Markt zu Verkauf, nur im Rahmen von klinischem Studium. Ich habe tatsächlich vor, oder wir haben vor, noch dieses Jahr das auf den Markt zu bringen. Und das mit der Idee, dass das würde uns helfen, ein bisschen Finanzierung zu bekommen natürlich, was sehr gut ist, aber auch mehr Daten zu sammeln. Mhm. Und deswegen würden wir das machen.
Okay, ja. Und im B2B-Bereich, also wenn du sagst, das Kit wird schon angewandt, bei Ärzten nehme ich an? Oder ja. Wie ist die Anwendung?
Die wird im klinischen Studium dann bei Ärzten benutzt, bei den Patienten, ja. Und zwar, wir haben zwei klinische Studien in Krebs, ein klinisches Studium in Parkinson. Wir haben sogar Studien mit Astronauten zum Beispiel, mit Frauengesundheit, mit Sportlern.
The sky is the limit for Angela.
Das ist spannend. Das ist ein sehr spannendes Thema. Du kannst kaum etwas ausschließen.
Mhm. Ich weiß also aus verschiedenen Projekten, dass bei medizinischen Produkten die Entwicklung ja meistens länger dauert als bei anderen. Es gibt verschiedene Studienphasen, die sie durchlaufen müssen. Kannst du das kurz skizzieren?
Okay, also kurz, du musst mindestens 5 Jahre warten, weil du möchtest gerade bei Krebs sehen, wie ist die Überlebensrate, hat sich da was geändert oder nicht. Und damit wartest du immer 5 Jahre, weil das pro Definition so ist, und schaust, ob nicht nur die Patienten sich besser fühlen, ob sie auch länger leben oder nicht.
Mhm. Ja, ich würde auf das Thema Krebs in der Tat natürlich nochmal zu sprechen kommen. Du hattest ja schon eingangs gesagt, dass die interne Uhr oder die interne biologische Uhr helfen soll, also die zu erforschen, um die Krebstherapie zu verbessern. Jetzt habe ich selber mal bin ich selber mal durch eine Chemotherapie gegangen und ich weiß, wie toxisch das ist. Wenn ich richtig verstanden habe, dann wollt ihr die Gabe optimieren.
Genau. Also wir haben angefangen, über zirkadianen Rhythmus zu reden, und ich habe euch gesagt, das ist es, die Mechanismus, die zum Beispiel euren Schlaf reguliert. Aber das ist natürlich nicht alles. Also in Wahrheit ist so, du bist daran gewohnt, an Gene zu denken, und praktisch jeder weiß, man hat Gene. Und dann reden wir alle, etwas funktioniert mit einem Gene nicht und wir sind krank. Aber es ist etwas komplexer, ne? Also unsere Gene, die sind manchmal mehr aktiv, manchmal weniger aktiv, innerhalb 24 Stunden, wegen dieser Rhythmus. So, und diese Gene sind fast halb von die gesamte Gene von unserem Körper, und das ist eine Menge. Und die beteiligen sie sich nicht nur in deinem Schlaf, sondern in deinem Metabolismus, also Stoffwechsel, in dein Immunsystem, in deine Zellteilung und so weiter. Also alle möglichen Prozesse in deinem Körper. Und diese Prozesse haben eine Menge zu tun, wie die Medikament auf deinen Körper wirkt. Und deswegen, logischerweise, es macht einen Unterschied, wann ein gewisses Medikament in deinen Körper reinkommt und wann er in deinen Körper verarbeitet wird und dann eine gewisse Wirkung auf dich hat.
Und wie geht das dann praktisch? Also in deinem Idealszenario arbeitest du mit Ärzten zusammen, die das vorher messen?
Ja, genau. Also die messen das mit Timeteller. Also vielleicht wichtig hier ist auch zu sagen, sodass es klar ist, also wir messen den Speichel. Ne? Und dann würde man sich denken, okay, aber wenn ich das in Speichel messe, was hat das dann mit meinem Tumor oder sowas zu tun? Also wir haben nicht nur eine Uhr in unserem Körper, sondern es ist so, dass jede einzelne Zelle von unserem Körper eine Uhr hat.
Wow.
Wenn es uns gut geht, dann ticken alle diese Uhr gleichzeitig. Und das ist ziemlich wichtig, dass das so ist. Bei Tumor, die Zellen von dem Tumor, die benennen sich anders und auch deren Rhythmus ist anders. Und das ist die Trick. Also was wir versuchen, ist zu herausfinden, weil wir messen die gesunden Zellen, die du in die Speichel dann hast. Weil sie ticken wie der Rest von deinem Körper, wir wissen, wie die Uhr ist von deinen gesunden Zellen. Und wir versuchen, die Zeit zu finden, wo es am wenigsten toxisch ist für deine gesunde Zelle. Weil wir wissen, dass für die Tumor ist das dann egal oder die Tumor erwischst du dann sowieso. Was du möchtest, ist, deine gesunde Zellen zu sparen.
Wow, okay. Also deutlich die Nebenwirkung von Chemotherapie, in dem Fall bei Krebs, zu reduzieren, weil wirklich nur der Tumor angesprochen wird und die gesunden Zellen nicht.
So selektiv können wir nicht gehen, ja. Aber so ungefähr ist die Idee, ja. Mhm.
Also ich so als Nichtmedizinerin habe...
Gut. Ja,
super.
Ja, genau, so ungefähr. Ja.
Du hast mal gesagt, dass Krebs so ist wie ein Lebewesen, ein eigenes.
Ja, das ist, fast gemeint oder sowas, wenn ich sowas sage. Und das sollte man mich nicht falsch verstehen, bitte. Gerade Leute, die krank sind und ich kenne viel. Und ich kenne auch viele Patienten. Aber als Forscher ist es auch so, dass du findest... Und das muss so sein, weil sonst kannst du es nicht gut machen und kannst nicht Tag und Nacht arbeiten, wenn das nicht so ist. Mhm. Du findest dein Forschungsfeld unglaublich spannend. Ja. Und Krebs ist so eine Krankheit, die wahnsinnig spannend ist und super komplex. Und deswegen können wir es auch noch nicht heilen. Ja. Aber das ist wichtig, dass es gibt mehr und mehr Leute, die sich damit beschäftigen.
Absolut. Ich finde es toll, dass du da so leidenschaftlich daran arbeitest.
Ja, ja.
Ich würde gerne jetzt noch mal ein bisschen... wieder das Thema wechseln und wir könnten jetzt, glaube ich, noch extrem lange über die Wissenschaft sprechen und wir würden es wahrscheinlich immer noch nicht verstehen, aber haben natürlich leider eine begrenzte Zeit. Nochmal zur persönlichen Seite, Angela. Du hast uns erzählt, dass du immer eine der ganz wenigen Frauen in deinen entsprechenden Umfeldern warst. Es fiel dir in Portugal aber gar nicht so auf, sondern erst als du nach Deutschland gekommen bist. Richtig? Erzähl mal ein bisschen, so wie viele wart ihr denn in Lissabon im Studium, wie viele Frauen?
Ja, also vielleicht, da muss man auch sehen, das hat mit der Lebensphase zu tun. Also als ich in Portugal war, dann gehe ich zu studieren, ich war 17, ne? Und dann war es mir ein bisschen egal, schätze ich. Also ich hatte keine Kinder oder sowas. Ich musste mich sogar nicht über Steuer kümmern. Das haben meine Eltern für mich gemacht. Ne? Ich musste nur mein Studium machen und da meinen Spaß haben.
Und wie viele Frauen wart ihr da von wie vielen Leuten?
Wir waren eine sehr kleine Gruppe in meinem Studium von 45. Und von den 45, ich glaube, wir haben, am Anfang waren wir 5 Frauen. Und nach dem ersten Semester waren wir nur 2. Sowas auf der Art. Aber das war wirklich egal, weil vor allem wir waren sehr ähnlich von Mentalität, von was wir wollten. Und zwar, also Sex hat da ein sehr wenig Rolle gespielt.
Gender meinst du? Nicht Sex, oder?
Nee, ich meine Sex, weil Gender ist was anderes.
Okay,
also Sex ist ein biologischer Sex.
Ja, ja, genau.
Und Gender
also
ist,
für mich ist Sex
fast
eine Aktivität.
Wie du dich schon zu... Nein,
das meine ich. Ja, genau.
Also in der Wissenschaft... du bezeichnest Sex, inwiefern, welche Chromosome du hast.
Okay, das wollte ich nur klarstellen.
Du bist die weibliche oder männliche Sex.
Okay. Weil wenn du sagst, es geht nicht so sehr um Sex, ich glaube, die meisten Hörerinnen würden was anderes verstehen, als was du meinst.
Korrigiert hast. Ja, genau. Und damit war das gar keine Rolle, ob wir jetzt Männer oder Frauen sind oder so weiter. Das war alles okay. So. Wann du aber dann wechselst, und zwar vielleicht fast egal, ob du nach Deutschland kommst oder irgendwo anderes, wann dein Leben sich ändert, sag mal, du bekommst Kinder oder sowas, dann ist es schon mal was ganz anderes. Und dann ist die Verhalten oder was die, was die Welt rumherum von einer Frau erwartet und von einem Mann erwartet, ist dann vielleicht anders. Mhm. Also es ist so. Und dann spürst du das stärker. Und es kann sein, dass kulturell gesehen Portugal und Deutschland etwas anderes ist, in diese Verhältnis, so wie was man erwartet. Und deswegen spürt man das dann.
Ja, das finden wir natürlich interessant zu hören. Du hast im Vorgespräch mal uns erzählt, dass dein Vater reagiert hat, als du mit einem deutschen Freund nach Hause gekommen bist. Erzähl doch mal.
Ja, also mein Mann ist deutsch, war damals mein Freund. Wir haben in der Tat geheiratet. Der ist ein sehr guter Mann, muss ich sagen. Wir sind auch seit 20 Jahren verheiratet. Und ich habe meinem Vater gesagt, dass er deutsch ist und seine Sorge war, ob ich dann aufhöre zu arbeiten. Weil er hatte gehört, dass in Deutschland, ja, dass die Frauen zu Hause bleiben mit den Kindern. Und ich habe gesagt, nein, Quatsch, so ist das natürlich nicht. Und so ist das auch nicht jetzt, dass in Deutschland einfach sowas regelt, sowas passiert. Aber ja, man hört solche Klischees.
Ja, aber dann interessiert uns in der Tat, wie habt ihr euch organisiert? Ihr habt zwei inzwischen fast erwachsene Kinder. Wie habt ihr es hingekriegt? Dein Mann ist auch Wissenschaftler, weiß ich.
Also mein Mann ist auch Wissenschaftler und ja klar, das war nicht leicht. Wir waren beide in die Rush-Haue, also in die stressige Phase von unserer Karriere. Wir sind auch gleich alt. Und wir waren beide am EMBL, am Europäischen Molekularbiologie-Labor in Heidelberg. Also da hatten wir das Glück, dass diese Labor ganz andere Regeln hat. Also es hat die europäische Regel und hat auch seine eigene Kita. Und unsere Kinder sind da geboren.
Glücksfall.
Ne? Ja, ja. Also, und die sind da in die Kita gegangen. Also wir hatten jetzt keine Familie rumherum, da zu helfen. Aber EMBL war super. Unsere Kinder sind fantastisch, aber trotzdem, man musste dem doch so Sachen machen, wie man vor einem Baby so macht. Ne? Also sie konnten nicht alles allein machen. Aber es ist okay, also so ist das dann gegangen. Und dann die Vorteile von der Wissenschaft, es ist zwar unsicher, du hast keine feste Stelle und so weiter, aber es ist flexibel. Mhm. Also ich kann entscheiden über meine Arbeitszeit, ich kann es auch verschieben. Ich kann auch meine Kinder ins Bett bringen und nachts spät arbeiten. Ich muss nicht, ich kann. Mhm. Und das ist natürlich gut und das hat geholfen.
Du hast uns erzählt, dass ihr euch eigentlich die Care-Arbeit immer 50-50 aufgeteilt habt, oder?
Ja, so ungefähr.
Wenn man hört zu.
Zurückschauen, ja, ja, ja. Also er weiß sehr wohl, wie das so war.
Okay, wie wir alle hast du wahrscheinlich das ganze Social Network deiner Kinder mit organisiert, als sie klein waren, Geburtstage und so weiter.
Ja, also das hat die Kita gemacht. Das war eigentlich super. Also,
echt? Wow.
Ja, natürlich. Also die Geburtstagfeier waren in die Kita, weil da hatten sie deren Freund und so weiter.
Cool.
Wir haben Fotos von die ein Jahr Geburtstag von meiner Tochter, das ist so süß. Da sitzen die alle auf so einem Tisch und wir sind dahin gegangen und haben einen Kuchen mitgenommen.
Perfekt. Oft hilft es ja, sich mit Menschen in ähnlichen Situationen auszutauschen, so je nach Lebensphase. Bist du in Netzwerken? Und wenn ja, welche und was bringen sie dir?
Ich bin in gar kein Netzwerk. Also ich bin bei LinkedIn jetzt. Aber nur seit ich die Firma gegründet habe, also seit 2023. Sonst bin ich bei Facebook oder solche Sachen. Ich habe aber tatsächlich ein Mentoring-Programm gemacht.
Ich meine so menschliche Netzwerke, also echte Menschennetzwerke, nicht digitale.
Also umso weiter du gehst, umso kleiner ist die Gruppe um dich herum. Mhm. Ne? Die, mit wem du dich austauschen kannst. Das ist sehr logisch. Ich würde denken, da haben wir, und vor allem, weil wir so oft wechseln. Ne? Also du gehst von Portugal nach Heidelberg, dann gehst du von Heidelberg nach Berlin, von Berlin nach Hamburg. Du kannst nicht jetzt dein Netzwerk mit dir mitnehmen. Das macht die Sache nicht so leicht.
Du hast ja gesagt, Encourage Ventures. Ich habe gesehen, du bist bei der Starterin auch mit in diesem Ausschuss. Das sind ja auch im Prinzip Netzwerke, wo du
Ja, genau. Also solche Sachen habe ich tatsächlich gemacht, als ich die Firma gegründet habe. Und das fand ich ganz gut. Also gerade Mentorenprogramm finde ich besonders gut, muss ich sagen.
Ja.
Du hast mal mitgemacht beim Mentorenprogramm?
Also ich habe ein Mentorenprogramm an die Charité mitgemacht. Da hatte ich noch gar keine Firma. Und also die in der Wissenschaft sind, dann werden wissen, dass es gibt immer diesen Moment, wo du Zweifel hast, wo du denkst, soll ich mir das weiter antun oder soll ich jetzt einen sicheren Job irgendwo finden? Und dann hilft in der Tat, solcher Mentorenprogramm zu sprechen mit jeder oder mit jemandem, die ähnliche Zweifel hatte, die die Weg gemacht hat, wie man diesen Weg geschafft hat und welche Tipps und Tricks es vielleicht da gibt. Also das war sehr hilfreich. Und jetzt das Gleiche für die Startup. Auch diese Mentorenprogramm finde ich ziemlich gut. Lustigerweise, bei beiden Programmen waren meine Mentoren Männer. das ist total lustig, weil also die meisten von Mentoren in diesem Programm sind Frauen. Aber gerade ich bekomme ich die Männer. Aber es war auch okay. Also ich habe eine sehr gute Beziehung mit meinem ersten Mentor. Er war total gut. Er hat mich auch sehr viel Mut gemacht. Und die Mentor, die ich jetzt habe bei Encourage Ventures, finde ich auch sehr gut. Also ein sehr praktischer Mensch und man kommt zu Punkt und etwas anderes konnte ich sowieso nicht wahrscheinlich.
Ist ja auch eigentlich super, wenn du eine Gründerin bist, einen männlichen Mentor zu haben und so zum Thema Diversity.
Vielleicht.
Das ist ja immer auch, also es ist am Ende des Tages geht es um den Menschen, ne? Wie sehr kann er dir weiterhelfen?
Ja, natürlich. Sie?
Ich bin ehrlich gesagt wirklich beeindruckt, also Wissenschaftlerin und Startup-Gründerin. Jetzt muss ich ein bisschen persönlich werden. Ich habe eine Tochter, die Medizin studiert, jetzt gerade geforscht hat ein Jahr in Yale und ihre Doktorarbeit dazu schreibt. Was rätst du, in welche Richtung soll, also im Medizinbereich soll sie gehen?
In welcher Forschungsrichtung meinst du?
Neurologie hat sie geforscht.
Also sie soll in die Forschungsrichtung gehen, wo sie brennt, weil du brauchst so viel Energie und du kannst nichts anderes machen. Also kann man nicht verstehen, wenn man das nicht so spürt. Aber es ist keine Arbeit, was ich mache. Das wäre so, wie stell dir vor, du gehst ins Fitnesscenter und du bezahlst, ins Fitnesscenter zu gehen. Und du magst dahin zu gehen, eventuell. So, ich gehe zu meiner Arbeit und ich werde dafür bezahlt. Das finde ich ein Luxus, weil ich liebe, zu meiner Arbeit zu gehen und ich liebe meine Arbeit. Aber dafür musst du wirklich dafür brennen. Und in die Forschung, es gibt ganz viele Felder und egal, ob du mehr in die Richtung Krankheit gehst oder mehr Grundlagenforschung, aber es muss sein, die Sache, die du spürst, wo du wirklich da was machen möchtest, eine Änderung machen möchtest und deinen Beitrag reinbringen. Und dann ist es egal, welche.
Toll, danke.
Wir schätzen total dein Know-how und deinen Weg. Du bist ja jetzt auch ein bisschen älter als so die durchschnittliche Startup-Gründerin und hast schon wahnsinnig viel Lebenserfahrung. Welche Top-Tipps gibst du Startup-Gründerinnen mit?
Boah, da bin ich sowas von weit weg davon, den Top-Tipps zu geben.
Deine Top-Tipps, also nicht keine Bewertung, sondern deine Top-Tipps.
Also dafür muss ich hier so ein bisschen Bescheid sein und sagen, wir sind nicht in die Phase, wo wir sagen können, unsere Startup hat es geschafft, wir haben unseren Platz im Markt gefunden oder auf die Welt gefunden oder so, sondern eher, wir sind in die Entwicklungsphase. Und deswegen, was auch immer ich sage, musst hier mit Vorsicht genießen. Ja. Also ich finde es wichtig, dass man zugibt, was man nicht kann. Das ist sehr wichtig am Anfang. Also ich weiß, dass ich jetzt nicht Expertise habe, zum Beispiel in Zulassungsverfahren. Oder ich bin keine Patentanwältin und deswegen brauche ich Menschen, die das können.
Ja.
Und das ist mir sehr bewusst.
Super.
Mir ist aber auch sehr bewusst, dass ich kann meine Wissenschaft ziemlich gut. Und deswegen, egal was irgendwelcher Investor mir sagen würde, was soll das denn sein, niemand kennt das, das würde mir nie das Gefühl geben, dass was ich mache, ist nicht wichtig, weil ich weiß, dass das wichtig ist.
Mhm. Ja, super. Also wichtiger Advice, weil ich glaube, als Startup-Gründerin bekommt man von ganz vielen Leuten Ratschläge, manche gut, manche eher nicht so gut. Und da gut zu unterscheiden, welche nehme ich an und welche nicht, ist sicher eine ganz, ganz wichtige Kompetenz.
Du bekommst vor allem eine Menge Ratschläge, über welche Art von Produkt du machen solltest. Also so machen. Und dann solltest du wirklich denken, okay, willst du das machen? War das, was du machen wolltest?
Mhm. Ja, toll, dass du deine vielen Themen und spannenden Erlebnisse mit uns geteilt hast und dir die Zeit genommen hast in deinem vollen Kalender, heute mit uns zu sprechen. Toll, dass du da warst, Angela.
Ja, ich danke dir für die Einladung.
Ja, von meiner Seite auch ganz herzlichen Dank. Ich fand das super schlau, super authentisch und sehr überzeugend, dass du brennst für ein Thema, das Krebs heißt und Forschung heißt. Und das finde ich sehr beeindruckend. Vielen Dank. Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders, InvestorInnen und anderen relevanten ExpertInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.